Willkommen zum Standpunkt am Ostersonntag. Ich bin Sabine Böhler. Guten Abend und frohe Ostern. Christus ist erstanden. Halleluja. Heute Abend, da sprechen wir über die Kraft der Auferstehung mit einer Frau, die das Aufstehen bestens kennt. Zu Gast ist heute Tabitha Bühne. Sie ist Sportjournalistin, Ernährungs- und Fitnessberaterin, Läuferin, Bloggerin beim ERF Yes Magazin. In ihrem Podcast Bühne frei gibt sie Tipps für ganzheitliche Gesundheit und Glaubensfreude. Und Tabitha ist Buchautorin und natürlich brennt ihr Herz für Jesus. Aus ihrer Feder stammt unter anderem das Buch Ab morgen bin ich schön, mein wilder Weg vom Selbstzweifel zur Selbstannahme. Tabitha Bühne sagt von sich selber, dass sie Geschichten liebt. Sie sagt, sie rütteln auf, motivieren und bewegen etwas in uns. Und heute Abend werden wir ihre Geschichte hören. Die Geschichte von Tabitha Bühne mit Gott und andersrum gesagt, die Geschichte Gottes mit Tabitha. Eine spannende Geschichte ist das, die sie auf dem Glaubensfest Meer im Januar 2024 erzählt hat und die wir daher einspielen werden. Erlebnisse, die nur Gott so aneinander fügen kann. Ich freue mich auf Tabitha Bühne. Guten Abend. Frohe Ostern dir.
Ja, ich freue mich auch. Frohe Ostern.
Genau. Tabitha, du kommst aus einem christlichen Elternhaus. Du bist im Sauerland aufgewachsen. Heute mit Anfang 40 könnte man sagen, stehst du mit beiden mitten und fest im Leben. Seit ein paar Jahren bist du mit dem ARD, ehemaligen ARD Südasien Fernsehkorrespondenten Dr. Markus Spieker verheiratet. Wie seid ihr beide euch denn so über den Weg gelaufen, du im Sauerland und er eben so als ein Weltmanager?
Also wir sind uns nicht über den Weg gelaufen, das wäre schwierig gewesen. Zu der Zeit war ich in Recklinghausen im Ruhrgebiet und er in Indien eben als Korrespondent, wie du schon sagtest. Und ich glaube, wir wären uns so jetzt nicht über den Weg gelaufen. Aber es gibt eine Sache, die wir beide lieben und das ist, sind Bücher und wir haben beide viel gelesen und ich habe von ihm auch Bücher gelesen, weil mein Vater mir immer sagte, du musst die Bücher von dem Markus Spieker lesen, die machen dich schlauer und die helfen dir im Glauben und ich war aber damals noch so ein bisschen glaubenskritisch, wo ich die las, aber dann habe ich tatsächlich zwei Bücher auch von ihm gelesen, die mir sehr geholfen haben und dann las ich, dass Autoren oft nicht so wirklich viel Feedback kriegen und wenn, dann von Leuten, die es besser wissen, also von irgendwelchen Meckergeistern, die Korrekturen haben oder Kritik und da ich ja selber Autorin bin und weiß, wie schwierig das manchmal ist, habe ich gedacht, ich muss jetzt einem Autor schreiben und da meine großen Helden C.S. Lewis und Dostoevsky leider schon tot sind, habe ich dann gedacht, ja, das muss ich machen. Ich muss diesem Dr. Markus Spieker einfach mal schreiben, dass ich die Bücher gut fand, damit er weiß, dass die mir wirklich geholfen haben. Und dann habe ich ihn gesucht und auf Facebook damals noch gefunden und ihm das geschrieben, dass ich das toll fand, was er so geschrieben hat und mir das geholfen hat. Ja, nichts ahnt, dass ich ein halbes Jahr später meinen Job kündigen würde, diesen Kerl heirate und dann nach Indien ziehe. Also ich weiß nicht, ob ich mir das vielleicht nochmal überlegt hätte, aber so sind wir uns quasi über den Weg gelaufen. Also eigentlich durch seine Bücher und durch meinen Brief.
Und du hast eben so in der Nebenbemerkung gesagt, ich war damals glaubenskritisch. Dabei war doch dein Vater eigentlich ganz engagiert in der evangelischen Freikirche und ist auch bekannt als Prediger. Wie kam das?
Naja, das, man sagt, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also, dass es Gott gibt, habe ich tatsächlich immer geglaubt, aber ich war eher so, ich hatte so einen Parasitenglauben. Also ich hing da an, wusste schon, da ist was, weil meine Eltern wirklich sehr auch ja intensiv ihren Glauben gelebt haben. Also die haben ja auch wirklich allerlei Menschen bei uns aufgenommen, ehemalige Alkoholiker und Kinder aus den schlimmsten Verhältnissen und haben wirklich im Glauben, im Vertrauen auf Gott gelebt und so einen Bauernhof dann gekauft und umgebaut als Freizeithaus. Und oft hatten wir echt kein Geld. Und mein Vater, der dann mit einigen Pflegekindern auch unterwegs war und einkaufen gehen wollte, wusste, wir haben eigentlich nicht genug Geld. Und er hat aber immer auf Gott vertraut und auch nie um Hilfe gebeten bei irgendwelchen Menschen. Und dann machte sich der Junge schon so lustig. Ja, ja, das kannst ja mal zu Gott beten, vielleicht schickt er dir ja Geld. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, warte mal ab. Und dann gingen die auf dem Weg zum Auto, zum Briefkasten. Und mein Vater macht den Briefkasten auf und das ganze Geld fällt raus. Also irgendwelches Geld, das irgendwer da reingetan hatte. Und es war genau die Summe an Geld, die er brauchte für den Einkauf. Da hat natürlich das Pflegekind gestaunt, ich auch von all den Erzählungen. Also meine Eltern haben oft erlebt, dass Gott wirklich Wunder getan hat, kleine und auch große. Aber ich habe persönlich nicht geglaubt, dass Gott jetzt wirklich persönlich für mich da ist. Das lag dann auch an einigen Sachen, die passiert sind. Aber für mich war Gott schon irgendwie da. Also ich habe nicht daran gezweifelt, dass es irgendwo einen Gott gibt. Aber dass er wirklich mich lieb hat, sich um mich kümmert, das habe ich nicht so, so ein Vertrauen hatte ich irgendwie nicht. Mhm. Und ich hatte wirklich immer Angst, dass ich, wenn ich jetzt Gott gehöre, dann macht er vielleicht was, was ich nicht will. Also dann will er was von mir, dann wird mein Leben vielleicht langweilig, da muss ich irgendwas tun, was ich gar nicht möchte. Dann muss ich irgendwie anders sein und habe keine Freiheit. Und ich war ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also ich wollte eigentlich immer gerne meinen eigenen Weg gehen und mein eigener Gott sein. Wenn man es mal ganz ehrlich sagt, glaube ich, hatte ich ein Problem damit, dass da jemand ist, der mir vielleicht sagen könnte, dass ich was tun soll, was ich nicht will.
Und ich bin mir ganz sicher, also mir auf jeden Fall, sprichst du vielen Menschen aus dem Herzen, denn bis ich mein Leben dann tatsächlich Gott übergeben konnte, im Vertrauen, dass er es wirklich gut mit mir meint, das hat schon auch eine Weile gedauert. Also ich musste schon auch Mitte, Ende 30 werden, bis ich das wirklich konnte und Gott vertrauen konnte. Deswegen bist du eine begnadete Rednerin, auch gerade für junge Leute. Die Kraft der Auferstehung, mein Lauf mit Gott. So haben wir die heutige Standpunktsendung am Ostersonntagabend hier am 31. März überschrieben mit der Sportjournalistin, begnadeten Läuferin, auch Buchautorin Tabitha Bühne. Jetzt hören wir hinein in deine Geschichte von deinem ganz persönlichen Lauf mit Gott und von der Kraft der Auferstehung. Davon hast du nämlich auf dem Glaubensfestival mehr erzählt. Das war am 5. Januar. Von deiner, so ist das YouTube-Video auch überschrieben, von deiner abgefahrenen Lebensreise wirst du erzählen und wie du endlich angekommen bist.
Ja, ich liebe Geschichten. Die helfen nicht nur Kindern beim Einschlafen, die helfen auch beim Aufwachen oder Aufwecken, zumindest bei uns Erwachsenen. Die rütteln auf, die motivieren und manchmal retten die sogar was in uns, was verloren schien. Das ist mir so ergangen und deswegen stehe ich jetzt hier und erzähle euch meine Geschichte mit Gott oder vielleicht besser gesagt Gottes Geschichte mit mir. Und ich hoffe einfach, dass euch das motiviert, da wo ihr gerade steht, dass es euch Mut macht. Das wäre so mein Wunsch. Ja, ich weiß nicht, was ihr in eurer Jugend oder Kindheit so über Gott gedacht habt. Es gibt ja so Menschen, meine Schwester Deborah ist so eine, die, da hat man den Eindruck, die ist schon als Kind in so eine Art spirituellen Zaubertrank gefallen. Kennt ihr so Leute? Die ist so leicht gläubig, also wirklich, das meine ich richtig positiv. Die ist einfach, die glaubt und das ist einfach. Und dann gibt es die, ja, die kennen Gott nicht, vielleicht weil ihn auch im Umfeld keiner kennt. Oder die, die würden gerne glauben, aber können es irgendwie nicht oder wissen nicht so genau. Bei mir war das so, ich glaubte schon immer an Gott. Das war irgendwie nie so eine Frage für mich. Ich hatte auch nicht so eine Angst davor, dass Christsein Leiden bedeutet, wie das ja heute Vormittag schon so ein bisschen zur Sprache kam, sondern ich hatte eine ganz große Sorge, dass Gott was anderes will als ich. Und dann hatte ich noch eine Sorge, dass das Leben als Christ furchtbar langweilig ist. Wenn ihr seht, wo ich herkomme, dann wisst ihr vielleicht warum. Also ich bin wirklich buchstäblich mitten im Wald aufgewachsen, im Sauerland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Sauerland. Also das ist da, wo das Wetter immer schön ist. Es regnet ständig. Also ich bin wirklich mitten im Wald aufgewachsen. Wir hätten eigentlich noch nicht mal eine Hausnummer gebraucht, weil außer uns und einem kleinen anderen Hof gab es niemanden weit und breit. Meine Eltern waren sehr gläubige Menschen und in ihrem Glauben auch ziemlich konsequent und mutig. Die hatten nämlich einen ehemaligen Bauernhof zu einem Freizeithaus umbauen lassen. Mit viel Gottvertrauen, mit Freundeshilfe und ohne große finanzielle Möglichkeit. Aber sie dachten, das ist wichtig, weil sowas gab es damals nicht. Sie wollten sozial schwachen Kindern und Jugendlichen einen Raum geben. Ja, so wuchs ich dann da auf. Und das klingt m irgendwie ganz idyllisch. Ich und meine 6 Geschwister. Ich sagte ja schon, 4 Brüder, 2 Schwestern von denselben Eltern. Ne? Also das muss man ja sagen. Wir wohnten da im... ist ja nicht mehr so normal. Wir lebten da in dem Sauerland, in der Pampa. Und das klingt ja so ganz idyllisch, wenn man sich das so vorstellt, mitten im Wald. Aber tatsächlich täuscht das so ein bisschen. Denn bei uns waren nicht nur ständig irgendwelche Bibelstudierfreizeiten und Jugendcamps, sondern bei uns lebten auch ziemlich interessante Gestalten. Vielleicht hören heute ein paar zu. Meine Eltern hatten sehr früh angefangen, Pflegekinder aus wirklich asozialsten Verhältnissen aufzunehmen. Die lebten dann bei uns mit im Haus, ehemalige Kriminelle, Drogenabhängige, psychisch Kranke, Alkoholiker. Also da war immer was los bei uns. Ich habe das auch so wirklich wahrgenommen. Ne? Wir sind ja mit dem Glauben aufgewachsen und es war jetzt auch eigentlich immer irgendwie ganz interessant. Aber ich habe auch gesehen, dass meine Eltern wirklich oft kämpften. Wir hatten nicht viel Geld, immer wieder Wunder passiert. Aber meine Eltern wurden auch oft beklaut, betrogen von den Kindern, die sie aufgenommen haben, bestohlen. Und es gab auch einige Christen, die haben es ihnen doch sehr übel genommen, dass sie solche Halunken bei uns beherbergen. Also es war eine super schöne Kindheit, aber es war auch teilweise schon immer wieder aufregend. Und wenn ich so zurückgucke, dann war ich jetzt nicht so besonders schön. Ich habe sehr geschielt als Kind. Ich hatte einen tollen Spitznamen von meinem Onkel Günther bekommen. Der nannte mich Warzenschwein. Später kam da noch so eine schöne Akne dazu. Das hat es nicht besser gemacht. Aber das hat mir ehrlich gesagt als Kind nicht so viel ausgemacht, weil meine Eltern haben uns auch immer gesagt, Kind, es kommt nicht aufs Äußere an. Der Charakter zählt, die inneren Qualitäten. Nur hatte ich davon auch nicht so viele. Was nicht besser macht. Also ich war nicht geduldig, ich war nicht besonders brav und ja, alles, was da so zugehört. Aber ich bin schon so mit dem Glauben aufgewachsen, es gibt einen Gott, der hat mich lieb und es ist eigentlich in Ordnung. Wir hatten viele Freiheiten. Ich bin oft bis in die Dämmerung im Wald oder im Steinbruch gewesen. Also Helikoptereltern waren meine Eltern nicht. Wir waren echt viel draußen, haben viel Freiheiten gehabt. Wir wuchsen ohne Fernsehen auf. Ohne Smartphones damals noch. Und ich hatte wirklich eine ziemlich verrückte Kindheit und eigentlich war die jetzt auch nicht so langweilig. Aber es war auch immer eine Spannung in mir. Ich sah, dass meine Mutter oft erschöpft war. Mein Vater war viel unterwegs. Der war in evangelikalen Kreisen auch recht bekannt, was ich als Kind überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ist viel durch die Welt gereist, hat gepredigt und hat noch einen christlichen Verlag mit aufgebaut und so weiter. Also es war wirklich der Glaube da. Aber dann ist was passiert, was meine Kindheit ziemlich abrupt beendete und was irgendwie auch viel in meinem Leben bewegt hat. Und das war der Mord an meiner Freundin. Die war auf dem Weg zur Eisdiele mit dem Fahrrad. Dann wurde sie von einem Mann angehalten, der wollte sie vergewaltigen. Sie hat geschrien, sich gewehrt. Und dann hat er sie mit einer Flasche Schädel zerschlagen. Und dann ist sie auf eine sehr elende Weise gestorben in einer abgelegenen Scheune. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, Ja, Gott hat alle Kinder lieb. Kennt das jemand von euch? Ja. Ich konnte das nicht mehr singen. Und ich konnte auch nicht mehr hören, weil Gott hat nicht auf meine Freundin aufgepasst. Und wenn er da nicht aufpasst, dann kann mir das auch passieren. Ne? Die Welt war auf einmal nicht mehr sicher und ich wusste, ich muss auf mich selbst aufpassen. Das macht sonst keiner. Und so fing ich an, nachts durch die Wälder zu rennen, gegen meine Angst. Ich habe irgendwie mit niemandem darüber gesprochen. sondern gedacht, ich muss das irgendwie mit mir selbst ausmachen. Und es gibt ja so Sätze, die sich irgendwann über unser Leben legen. Und meiner war wirklich, wenn es hart auf hart kommt, bist du alleine. Und ich glaube, das liegt auch nicht nur an dem Mord meiner Freundin, sondern auch ein bisschen daran, dass wir halt schon immer sehr viele Leute zu Hause hatten und ich einfach auch oft mich ein bisschen überflüssig fühlte oder nicht genau wusste, wo mein Platz ist. Nur wenn man eine von vielen ist und die zweitjüngste, muss man ja eh seinen Platz finden. Aber eben dieser Mord hat da schon ganz viel bei mir irgendwo innerlich in Frage gestellt. Wo ist denn Gott? Warum passt der nicht auf? Ja, und dann musste ich aufs Gymnasium. Ich habe euch ja erzählt, wir wohnten mitten in der Pampa. Ich musste dann immer zur Bushaltestelle rennen, weil ich immer auf den letzten Drücker kam. Wahrscheinlich bin ich deswegen so ein guter Läufer. Ich habe ständig den Bus verpasst. Und musste dann mit dem Bus zur Schule fahren, was eine ziemlich lange Fahrt war. Und da gab es einen Jungen, der hatte ein großes Hobby. Der hat sich immer hinter oder neben mich gesetzt und gesagt, mal laut, mal leise, du bist hässlich, dich will keiner, du hast hier nichts verloren. Und jeder hat ja so eine Strategie, mit Schmerzen oder mit Bedrohungen umzugehen. Es gibt ja so Käfer, Speckkäfer, die schmeißen sich auf den Rücken und stellen sich tot, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr so appetitlich aussehen und nicht gefressen werden. Das funktioniert auch bei diesen Käfern, aber bei mir funktionierte das nicht. Also ich versuchte auch, mir nichts anmerken zu lassen, nicht zu zeigen, dass mir das wehtut, totstellen, einfrieren, bloß nicht wehren. Aber das half nicht. Der Junge machte immer weiter, dann kamen noch andere Schüler dazu und machten mit. Und Worte, finde ich, sind manchmal viel schlimmer als Schläge. Die nisten sich so in die Seele ein. Die fressen einen von innen auf. Und das Schlimme ist, wenn man das jeden Tag hört, und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, wenn man das jeden Tag hört, glaubt man das irgendwann. Und ich habe nicht drüber geredet. Ich habe zu Hause nichts gesagt und führte eigentlich ein Doppelleben. Ich war zu Hause lustig, hatte eine große Klappe, war auch sehr unterhaltsam. Und in der Schule war ich super schlecht. Also hier sind ja auch ein paar Jüngere. Ich hatte extrem schlechte Noten, war nicht besonders beliebt, zog mich immer mehr zurück, machte meine Hausaufgaben nicht, blieb ein paar Mal fast sitzen. Und so lebte ich da vor mich hin. Und irgendwann merkte ich einfach, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte die Beobachtung gemacht, dass attraktive Menschen es einfach leichter haben im Leben. Ne, die kriegen einen besseren Job, die sind erfolgreicher, die sind beliebt. Ich muss schön sein, damit ich glücklich sein kann. Und so schrieb ich dann in mein Tagebuch, wenn ich schön bin, werden mich alle mögen. Und ich mich selber auch. Und wenn ich mich endlich selber mag, wird das Leben einfach sein. Und dann wird auch dieses Loch verschwinden. Dieses nagende Zweifeln an allem. Ja, wie macht man das? Am besten, indem man die Schule wechselt. Ich wählte also eine neue Strategie. Die Flucht nach vorne. Tabitha 2.0. Und ich habe wirklich nach der 10. Klasse die Schule gewechselt, habe mir die Haare gefärbt, habe mich geschminkt, habe mehr Sport gemacht, noch mehr Sport, anders gegessen. Es hat tatsächlich funktioniert. Auf einmal waren meine Noten besser, man hat mich anders behandelt. Ich war auf einmal eine von den Beliebten. Die Jungs guckten mich anders an. Das Komische ist, dass das Gefühl in mir drin aber nicht anders wurde. Also ich dachte wirklich, man lacht über mich, wenn irgendwer im Zug saß und lachte. Ich habe es immer noch persönlich genommen. Es hat sich nichts geändert in mir. Aber ich hatte schon das Gefühl, es wird besser. Ja, dann bin ich nach der Schule nach Siegen gegangen, habe da studiert, Medienwissenschaften, bei einer Zeitung gearbeitet, beim Radio, beim Fernsehen. Ich wollte raus aus der Enge. Meine Eltern waren da ein bisschen verstört drüber, dass ich diesen Weg wähle. Aber dann wurde es noch schlimmer. Ich wollte Model und Schauspielerin werden. Und dass ich dann aber ein Model geworden bin, das war eigentlich ein Unfall. Also das war jetzt nicht so beabsichtigt, denn ich hatte einen Job bekommen bei der MGO, Miss Germany Organization. Morgen kommt ja hier noch ein richtiges Model. Und hatte da diesen Job, bei einer internationalen Veranstaltung zu assistieren, mich um die Models zu kümmern aus aller Welt. Das war auch echt interessant. Und dann kam eines Abends da so ein hohes Tier aus der Modebranche auf mich zu und sagte, ja, und für wen stehst du hier? Welches Land vertrittst du? Ich sagte, ich bin gar kein Model. Und er wollte mir das gar nicht glauben. Und ich denke so, hey, okay. Zwei Wochen später klingelt mein Telefon, ruft mich der Chef von der MGO an und fragt, ja, Tabitha, sag mal, hättest du nicht Lust, die Miss Germany zu vertreten, die deutsche Miss Germany? Ja, deutsche Miss Germany, ja. Ihr seht es, ne, die inneren Qualitäten und die Intelligenz. Also, der fragte mich doch tatsächlich allen Ernstes, ob ich die Miss Germany bei einem Contest in Costa Rica vertrete. Und ich traute meinen Ohren nicht, habe aber sofort ja gesagt. Für meine Eltern wirklich der Albtraum. Also Model sein, das ist schon nahe dran an der Prostitution. Und dann kam auch noch ein Fernsehsender und eine Zeitung wollte auch berichten. Und mein Vater sagte mir damals, Tabitha, wenn du diesen Weg wählst, dann kann ich nicht mehr predigen. Aber ehrlich gesagt, das war mir nicht egal. Ich liebe meine Eltern. Ich achte meine Eltern. Wirklich. Es hat mir wehgetan, die so zu enttäuschen. Aber ich wusste, ich muss hier aus dieser Enge raus. Ich wollte nicht dieses Leben, dieses Dienen, den anderen immer höher achten. Sonntags in den Gottesdienst, wir durften keine Party machen. Rockmusik war auch nicht okay. Tanzen war ganz schlimm. Und ich wollte raus aus dieser Enge. Ich wollte was Besonderes sein. Ich wollte die Welt sehen. Und letztendlich war es ja so ein bisschen wie bei Eva, ne? Mir ging es eigentlich ganz gut, aber ich wollte den verdammten Apfel. Ich wollte das, was ich nicht kannte. Und so sagte ich meinem Vater, Papa, es tut mir leid. Ich werde jetzt nach Schweden fliegen zu diesem Vorbereitungstreffen und dann auch nach Costa Rica. Ich werde das jetzt durchziehen. Und ich werde das Gesicht meines Vaters nicht vergessen. Ja, damit ihr einen Eindruck kriegt, seht ihr jetzt mal hier noch ein Bild von dieser Miss Germany Organisation, Wahl, wo ich dann da war und dann auch den Zeitungsbericht. Das war bei uns zu Hause wirklich ein Drama. Aber ich zog es dann auch durch, bin dann nach Costa Rica. Das war auch ganz schön da. Ich hatte nur ein Problem. Ich laufe wie ein Bauer, also wie ein Fußballer, ja? Und ich habe noch ein anderes Problem. Ich hasse es, in Unterwäsche vor vielen Leuten zu laufen. Das ist noch viel schlimmer. Die haben wirklich 5-6 Stunden mit mir geprobt. Es ging gar nichts. Es war furchtbar. Das Komische ist, obwohl ich jetzt ein Model war oder glaubte, eins zu sein, hatte ich immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich gehöre hier gar nicht hin. Lob hielt irgendwie nie. Also das war, als hätte ich irgendwie ein Loch im Herzen. Das haftete alles nicht. Ich brauchte ständig Resonanz. Und dann habe ich als Schauspielerin und Drehbuchautorin angefangen, habe mein Studium erstmal auf Eis gelegt, habe mehrere kleine Rollen bekommen, habe mein Geld mit irgendwelchen Trash-Sendungen verdient. Zum Glück gibt es da nicht mehr viel im Internet. Ihr könnt nichts finden, glaube ich. Danke Gott. Und ja, habe dann diesen Weg gewählt und wollte eben als Schauspielerin durchstarten und hatte dann ein Drehbuch geschrieben für einen Horrorfilm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse Horrorfilme. Ich habe schon genug Angst, ja? Aber ich dachte mir, so ein Horrorfilm, das ist doch eigentlich der richtige Weg, jetzt meine Angst zu besiegen. Dann hieß der auch noch 4. Ich dann diesen Horrorfilm geschrieben, treffe mich mit dem Regisseur und das ist wirklich jetzt schräg, aber es ist wirklich passiert. Dann sagt er zu mir, sag mal, du siehst genauso aus wie das Final Girl. Willst du die nicht spielen? Ja gut, das ist noch besser. Jetzt besiege ich meine Angst so richtig. Horrorfilm, ich komme. damit ihr mal seht, wie das so aussieht. Also das war ein ganz großer Spaß. Wir haben dann ein Dreivierteljahr gedreht und irgendwann fing es an, dass die Schauspieler so ein bisschen murrten. Es gab eine Meuterei. Der Regisseur und die Finanzcrew haben sich gestritten. Und dann kam es zum Horror im Horrorfilm. Ich habe niemanden umgebracht, aber irgendwann stand der Regisseur im Wald und wollte sich erschießen. Er hat es nicht getan, Gott sei Dank. Ich wusste nicht damals, dass der wirklich eine schwere Krankheit hat. Das war sein letzter Traum, diesen Horrorfilm zu drehen. Aber weil alles total auseinanderflog und das mit den Zahlen nicht klappte und wirklich alles schief ging, hat der aus Hass und Frust diesen Film komplett zerstört, das ganze Material vernichtet. Und so stand ich dann da. Kein Film, keine Schauspielerei, pleite. Dann hatte ich noch so eine Rolle in so einem Pilot. Film da bei RTL, da gab es vernichtende Kritiken. Ich glaube, die beste war noch, hätte sie es doch mal beim Modeln belassen. Und so bin ich pleite und gedemütigt zurück nach Hause in den Wald zu meinen Eltern. Und mir ging es wirklich dreckig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich habe 7 Tage und Nächte nicht geschlafen. Und ich habe Panikattacken gekriegt. Ich habe Eichhörnchen gesehen in meinem Zimmer, die nicht da waren. Und bin irgendwann dann so fertig gewesen, dass mein Hausarzt kam und mir eine Spritze gab, damit ich endlich schlafen kann. Und ich wollte nicht zugeben, dass es mir dreckig geht. Ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte was Besonderes sein. Ich wollte doch anders sein. Ich wollte stark sein, unabhängig. Und dann saß ich da mitten im Wald, da im Dorf, bei meinem Hausarzt und wollte nicht, dass er es sieht, aber er hat es gesehen. Und mein Hausarzt ist Christ. Und er hat sich Zeit genommen, mit mir geredet. Und ich habe dann in meinem Herzen gezögert, aber mit meinem Kopf ein Gebet gesprochen und gesagt, okay, Jesus, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich brauche Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Von meiner Last, von dem, was mir andere angetan haben. Ich brauche dich wirklich. Komm du in mein Leben. Ich weiß, du bist für mich gestorben. Du bist auferstanden. Du schenkst ewiges Leben. Du kannst alles neu machen. Bitte komm in mein Leben. Sei du mein Gott. Ich will dir gehören. Aber Herr Jesus, bitte, bitte mach, dass mein Leben jetzt nicht langweilig wird. Ich kann euch sagen, passt auf, was ihr betet. Ne? Mit den Wünschen, das ist so eine Sache. Ich habe dann nach dem Studium gesagt, ich mache nichts Kreatives mehr. Ich werde jetzt Lauffilialen leiten. Das heißt, ich habe ein Trainee-Programm zur Führungskraft gemacht, bin zurück an die Uni, habe meinen Abschluss gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt laufen. Laufen ist gut. Laufen tut nicht so weh im Herzen. Ich werde das jetzt durchziehen. Und dann hatte ich auch noch einen Freund. Attraktiv, erfolgreich, super aussehend. Also Markus ist das noch nicht, der kommt später. Sorry. Und ich dachte mir, wenn der mich aussucht, dieser Typ, dieser Triathlet, der so aussieht wie im Bilderbuch, dann muss doch mit mir alles in Ordnung sein. Wenn der mich mag, dann bin ich okay. Aber der Typ hatte eine Menge Schattenseiten. Ich magerte immer mehr ab, verglich mich immer mehr mit anderen und nach 5 Jahren war es dann wirklich so, dass es gar nicht mehr ging und ich kriegte an Weihnachten einen Anruf, wo er mir dann sagte, du, das ist vorbei mit uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so ziemlich der schlimmste Schmerz, den ich bis dahin gehabt hatte. In mir ist so viel zerbrochen, es kamen alle Sätze wieder hoch, du bist nicht gut genug, dich kann man nicht lieben, mit dir stimmt was nicht. Und was macht man dann, wenn das Herz wehtut? Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ne, die einen machen Party oder suchen sich einen neuen. Und ich wusste ganz genau, das bringt bei mir nichts. Ich muss jetzt irgendwas mit dem Schmerz machen, sonst macht der Schmerz mich kaputt. Und dann bin ich ein Marathon. Ich bin noch nie so schnell Marathon gelaufen. Also ich sage euch, Schmerz macht schnell. Und weil das so schön war, habe ich mich direkt für einen 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Durch die Nacht. Ich war noch nie 50 Kilometer gelaufen oder so, aber ich dachte, das geht schon irgendwie. Und bin dann gelaufen und das war herrlich. Oh, das war so schön. Die Beine brannten, aber das Herz war endlich mal still. Es ist so schön. Und dann bist du bei Kilometer 93 und du weißt, du kommst bald an. Und wenn ich 100 Kilometer gelaufen bin, wer will mir denn noch was? Ne? Hallo, ich bin 100 Kilometer gelaufen, jetzt Gefühle. Hört mal auf, ich bin stark. Ja, irgendwie war das auch ganz schön. Aber das Blöde ist, es hörte nicht auf. Ich bin dann in einem Jahr 12 Marathons gelaufen. Mehrere Ultraläufe. Ich habe einen Ironman gemacht. Irgendwann bin ich dann 7 Tage Alpenlauf gelaufen und musste dann irgendwann aufgeben, weil mein Sprunggelenk völlig hinüber war. Also ich habe es komplett übertrieben, weil ich da diesen Kontrollverlust nicht hatte. Ich wusste, wenn ich laufe, bin ich stark. Da kommt es nur auf mich an. Und das ist schade, weil eigentlich ist Laufen echt eine Tankstelle. Ich glaube, dass Gott jedem von uns 2 Tankstellen gibt. Eine für den Kopf und eine für den Körper. Bei mir war es das Schreiben und das Laufen. Und ihr habt auch alle 2 Tankstellen bekommen. Ich hoffe, ihr nutzt die. Aber wenn man die Tankstellen dann falsch benutzt, dann wird es halt eben grenzwertig. Und ich bin dann irgendwann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich aufpassen muss, weil ich tatsächlich meinen Körper ziemlich kaputt gemacht habe. Also ich zahle da heute noch eine Zeche für diesen übertriebenen Sport. Aber war damals echt dankbar, dass ich das Laufen hatte. Also, ich musste Maß halten lernen und bin dann von Gott, Gott sei Dank, in eine andere Stadt geschickt worden, in die Metropole Recklinghausen. Ja, also nicht New York, ne? Da saß ich da in Recklinghausen, hatte auch einen guten Job als Laufexpertin. Es war eigentlich alles okay. Ich bin dann auch in die Kirche gegangen. Ich habe mich engagiert, ich habe mich weitergebildet, Seelsorge gemacht und versucht zu helfen, an mir zu arbeiten, reden zu lernen, Freundschaften pflegen. Das war für mich echt eine Aufgabe, zu lernen, darüber zu reden, wie es mir geht. Und ich wusste, man braucht so die Hälfte der Beziehungszeit, um die zu verdauen. 5 Jahre Beziehung, das heißt 2,5 Jahre. Ich habe 3 Jahre kein Date gehabt. Ich bin Männern aus dem Weg gegangen. Ich fand Männer furchtbar. Also die taugen als Kumpels, aber bitte nicht irgendwie mehr. Das ist nur Käse, das taugt für mich nicht. Ich wusste, ich bin jetzt 30, ich werde wahrscheinlich nie heiraten. Ich bin jetzt hier in Recklinghausen. Entschuldigung. Und ich warte und meine Schwester hat mir immer gesagt, Tabitha, manchmal muss man glaubend, gehend warten. Das ist für mich total das Oxymoron. Gehend warten, also entweder ich renne oder ich sitze und jammer. Aber gehend warten war für mich echt schwer. Aber ich wartete auf Gott, auf sein Timing. Ich wartete und wartete. Und irgendwann dachte ich so, ja Gott, jetzt haben wir den Salat. Das Leben mit dir ist doch ganz schön langweilig. Ja, und dann kam Markus und Indien und dann auch Gott. Aber der Reihe nach. Es gibt in meinem Leben noch eine große Leidenschaft und das sind Bücher. Ich liebe Bücher. Und ich hatte gelesen, dass Autoren ganz oft eher kritisches Feedback kriegen. Also gar nicht so viel Lob. Und ich bin ja selbst Autorin. Ich hatte gerade mein erstes Hörspiel veröffentlicht. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt einen Autor finden und dem schreiben, wie toll ich seine Bücher finde. Und dann habe ich überlegt, ja, aber wem? Meine Helden sind alle tot. Dostojewski, C.S. Lewis. Und dann dachte ich, nee, warte mal, mein Papa, der hatte mir Bücher geschenkt von so einem gewissen Dr. Markus Spieker. Und die fand ich echt gut. Die haben mir richtig geholfen, gerade in den schweren Zeiten. Und da habe ich gesagt, dem schreibe ich jetzt einfach. Den suche ich bei Facebook. Und da habe ich noch kurz überlegt, denkt er sich irgendwie was Komisches? Aber der war weit weg irgendwo in Asien. Und da dachte ich mir, komm, der ist 12 Jahre älter, der wird sich da schon nichts bei denken. Habe ich ihm geschrieben, lieber Markus Spieker, vielen Dank für Ihre Bücher, die haben mir sehr geholfen. Alles Gute, Tabitha. Hätte ich gewusst, dass ich ein halbes Jahr später meinen Job kündige, diesen Kerl heirate und nach Indien ziehe, ich hätte es mir noch mal überlegt. Also ich wollte eigentlich wirklich nie nach Indien. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wollte immer gern mal nach Neuseeland oder Amerika, Kanada, irgendwo, wo wenig Menschen sind. Aber nach Indien, Markus war da als ARD-Auslandskorrespondent und auch sehr glücklich. aber nach Indien und dann noch nach Neu-Delhi mit 25 Millionen Menschen. Ich mag Natur und Schwarzbrot und meine Ruhe. Aber nee, ja, dann bin ich aber, also die Geschichte müsst ihr nachlesen, ich kann euch ja jetzt nicht alles erzählen. Also wir haben geheiratet, ich habe einen Antrag bekommen in einem abstürzenden Heißluftballon. Das Leben mit Gott ist so langweilig. Man muss dazu sagen, Markus hat totale Höhenangst, das war köstlich. Und ich kann jetzt immer sagen, ich hatte keine Wahl. Der Heißluftballon stürzte ab, ich musste ja sagen. Nein, ich habe es nie bereut. Es ist ein wunderbarer Mann. Ich sage euch, es ist so schön, wenn man einen Mann findet. Und das sage ich allen, die noch Single sind. Also lesen hilft. Und wirklich, ganz ehrlich, einen Mann zu haben, zu dem man aufschauen kann, der gütig ist, der dich wirklich lieb hat, obwohl er dich kennt. Ich bin echt anstrengend. Und Markus, wirklich danke, dass du da bist, weil du hast mir so viel über Liebe beigebracht. Darüber, dass man zusammen durchhält. Dass er mich wirklich so nimmt, wie ich bin. Das ist so schön, dass es sowas gibt. Also Liebe ist wirklich ein großes Geschenk. Bin sehr dankbar dafür. Ihr dürft jetzt nicht klatschen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss euch doch noch von Indien erzählen. Also wie gesagt, ihr müsst da ganz viel nachlesen. Also, ich habe dann, das ist eine sehr verrückte Geschichte, wie wir uns dann kennenlernten, wie wir dann wirklich Hals über Kopf quasi geheiratet haben. Wir haben uns dann aus der Ferne immer zwei Fragen gestellt jeden Tag, damit wir ein bisschen mehr rausfinden übereinander und so weiter. Und dann ja, ging es halt nach Indien. Mein erster Eindruck, wenn man da nach Delhi reinfliegt, stinkt es schon. Wirklich, das ist furchtbar. Das ist der schlimmste Smog. Es ist wirklich die schrecklichste Luft der Welt. Aber es ist auch ein Getümmel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist gar keine Regel. Jeder fährt, wie er will. Der eine spuckt auf die Straße, der andere hupt, der andere fährt einfach einem rein. Aber das ist gar nicht schlimm, weil jedes Auto hat eine Beule. Dann steht da eine Kuh, da geht überhaupt nichts mehr, weil die Kuh ist heilig. Du kommst überhaupt nicht vorwärts, dann sind da Leute, die tragen da irgendwelche Sachen rum. Das wird überhaupt nicht funktionieren in Deutschland. Und überall Massen von Menschen. Du bist nie alleine. Ich weiß noch, ich war in einem Park und wollte einfach mal so ein bisschen Ruhe haben. Nach 2 Minuten kommt eine ganze Horde. Ma'am, are you okay? Die Inder sind total gerne in Gemeinschaft, die lieben das. Ne? Und ich bin aber eigentlich ja eher nicht so. Also es war echt gewöhnungsbedürftig. Auch die indische Hocktoilette, kann ich euch sagen, eine große Herausforderung. Du riechst die Flüsse schon von Weitem, es stinkt. Die Tiere suchen nach Essbarem, die Menschen suchen noch nach Essbarem. Die Affen überfallen dich, also es ist immer wieder lustig auch. Das ist der Friseur um die Ecke. Ich habe mich da nicht hingetraut. Aber du kannst auch deine Sachen da zum Bügeln vorbeibringen. Also das ist eine super Nachbarschaft eigentlich. Und ich kam da an und sah am Anfang so einen Schutthaufen vor unserer Wohnung. Also wir wohnten im 3. Stock und dann war da halt dieser Schutthaufen. Und dann kamen nach und nach Tagelöhner, die da lebten, ohne Toilette, ohne Dusche, ohne Betten, haben die da gelebt. Und ich sage euch, wenn ihr zum Kühlschrank geht und über die Luft schimpft und über die Menschen und über alles und ihr seht da die Leute, Frauen, die von früh bis spät Steine schleppen und nicht in Jogginganzug, so würde ich das ja machen, im Sari, schön angezogen, immer bunt, immer fröhlich. Und dann habe ich eine Freundin von mir gefragt, die ist sehr reich und Hindu, das heißt, die kennt Indien. Ich hatte 1000 Fragen immer. Und ich habe sie gefragt, sag mal, wie gehst du denn damit um, mit diesem Elend? Das ist doch furchtbar, die Leute, die leben, das ist doch kein Menschenleben. Und die sagte dann zu mir, das ist Karma. Die haben im letzten Leben was falsch gemacht und deswegen sind die da, wo sie sind. Du kannst denen helfen, du kannst denen das zu essen bringen, aber für dein eigenes Karma gut, aber eigentlich ist das deren eigenes Problem. Frau sein in Indien, ich könnte euch Geschichten erzählen. Furchtbar. Also die meisten freuen sich nicht, wenn ein Mädchen zur Welt kommt. Das ist überhaupt nicht schön. Viele krasse Geschichten erlebt in Indien. Und da ich jetzt nicht mehr viel Zeit habe, ganz kurz zu den schönen Sachen. Also es gibt natürlich auch wunderbare Gebäude. Es gibt viel Schönheit in Indien. Es gibt natürlich viel Elend. Und in Indien springt dir echt alles ins Gesicht. Ich habe so viel gelacht und geweint wie noch nie in meinem Leben. Du kannst da nicht weglaufen, auch vor deinen eigenen Ängsten. Es ist irre. Es gibt wirklich Armut und Reichtum direkt nebeneinander. Wir waren in einem der ärmsten Bundesstaaten in Bihar, wo die Kinder wirklich arbeiten müssen, weil die sonst verhungern, die Familien. Also die sind dann in den Minen und suchen da nach Glimmer, was dann bei uns in die Kosmetik kommt oder in Autoreifen, um irgendwie zu überleben. Wir haben die Kindergöttin kennengelernt, für mich eine ganz neue Erfahrung. Die ist dann mit 13 aber auch wieder nicht mehr Göttin. Wenn sie ihre Tage kriegt, ist das alles vorbei. Sehr spannend, die Feste. Ich muss ja jetzt auch mal was Positives sagen. In Indien habe ich gelernt, es ist wichtig zu feiern. Wir feiern zu wenig, wirklich. Die Inder finden jede Woche ihren Grund zu feiern und die ziehen sich dann auch richtig schön an. Also da ist richtig was los. Da hat jedes Dorf die eigenen Rituale, die machen sich alle zurecht. Dann werden die Elefanten, ich liebe Elefanten, die werden dann auch geputzt und manchmal dann durch die ganze Stadt geführt bei einer Zeremonie. Also da ist wirklich immer was los. Es ist unheimlich bunt. Du begegnest den verrücktesten Gestalten in irgendwelchen Geisterstädten. Du begegnest natürlich auch Tieren. Natürlich gibt es auch viele schöne Gegenden. Also gerade Hampi, wenn ihr mal in Indien seid, geht nach Hampi. Oder ihr könnt auch den höchsten Marathon der Welt laufen. Ne? Also wenn ihr mal da seid, es lohnt sich, wunderschön. Also Indien war eine komplette Reizüberflutung. Aber ich habe gemerkt, Indien sind nicht nur die anderen. Indien bin auch ich. Ich bin total widersprüchlich. Meine Laune wechselt so schnell, das ist irre. Ich bin mutig und ängstlich. Ich bin laut und leise. Ich bin eigentlich auch Indien. Und habe dort wirklich viel gelernt und werde euch jetzt nur ganz kurz noch 3 Begebenheiten erzählen. Den Rest müsst ihr nachlesen. Und das war einmal Varanasi, das ist die Stadt der Lichter, die spirituelle Hauptstadt in Indien. Da bin ich mit meinen Geschwistern hingefahren. Die haben mich besucht und ich dachte, ich tue denen mal was Gutes. Ich fahre mit denen nach Varanasi, da lernt man das Sterben. Und Sterben ist ja so eine Sache, daran denken wir Deutschen ja nicht so gerne. In Varanasi ist das so, dass die Menschen dahin pilgern, wirklich teilweise Jahre, Monate, Wochen lang, weil die glauben, dass wenn die da am Ufer des Ganges verbrannt werden, dann müssen die nicht in diesen ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Die denken, dann kommen die direkt in den Himmel, da haben die Chance darauf, dass sie erlöst werden. Und diese ganzen Menschen zu sehen, die da die Leichen verbrennen und da muss der Schädel zertrümmert werden. Und es ist eine irre Prozedur, es war wirklich krass, das zu sehen und zu wissen, die Leute wissen gar nicht, wo sie hinkommen, wenn die jetzt sterben. Leute, dass wir einen Gott haben, der uns kennt und liebt, das ist unglaublich. Das kennen die Hindus nicht, das kennen die Moslems nicht. Ein Gott, der uns kennt und liebt, der auf diese Welt kommt, der klein wird und schwach, um uns zu erlösen, der stirbt und aufersteht. Ich habe erst in Indien gemerkt, meine Güte, ich habe das so für selbstverständlich genommen. Das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ein Gott, der uns liebt, der uns befreit. Das ist unglaublich. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss nach Rishikesh. Ich weiß nicht, ob ihr Rishikesh kennt. Da waren mal die Beatles, also alle Beatles-Fans wissen es vielleicht. Da gehen jedes Jahr Massen an Sinnsuchern hin. Wirklich, aus aller Welt kommen die da hin und machen da ein Yoga-Retreat. Und ich hasse Yoga. Ich finde Yoga ziemlich langweilig. Aber ich wusste irgendwie, ich soll da hin. Also bin ich nach Rishikesh, habe gelitten, weil Yoga ist auch viel Leiden. Also ich weiß nicht, ob ihr mal Sitz- und Lach-Yoga gemacht habt. Da muss man eine halbe Stunde, muss man teilweise entweder lachen oder stillsitzen und darf sich nicht bewegen. Und natürlich kratzt dann überall was. Ne? Also viel gelernt über Yoga. Aber vor allem habe ich gelernt, das ist gar nicht weit weg von uns im Westen. Die wollen sich alle selbst erlösen. Eigentlich will ich das auch. Das wäre so schön, wenn ich mich selbst erlösen könnte. Mich selbst loben, mich selbst lösen. Gott ist in allem und in mir. Aber es stimmt ja nicht. Ich kann mich nicht selbst erlösen, ich kann mich nicht selber kitzeln, ich kann mich nicht selber befreien. Und das war für mich echt wichtig, zu merken, Tabitha, eigentlich tust du genau dasselbe ständig, du willst dich selbst erlösen. Und dann hatte ich so richtig schön Magen-Darm, es ging mir wirklich dreckig. Und dann gehe ich da vorbei. Dieser Esel stand auf dem Weg zum Ashram, hat mich 2 Minuten lang ausgelacht. Das passiert einem nur in Indien. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, ein lachender Esel und ein sprechender Esel, da muss man aufpassen. Aber der Grund, warum ich dort war, war ein anderer. Ich saß im Auto, wir fuhren auf einen heiligen Berg, um da irgendwas zu erleben. Und da sitzt so eine Investmentbankerin neben mir und die fragt so, ja, was machst du so hier? Ich sage, ja, so genau weiß ich das auch nicht. Die so, ja, was glaubst du so? Ich sage, ja, ich bin Christ. Die sagt, wie, du bist Christ? Ich sage, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin extra aus London nach Rishikesh geflogen, damit ich hier keine Christen treffe. Ich hatte von Gott so die Nase voll und jetzt sitzt du neben mir und erzählst mir, du glaubst an Jesus. Ich sage, ja, schön. Jesus hat dich lieb. Er geht mit dir nach Rishikesh. Wisst ihr, manchmal schickt Gott uns an einen Ort, wo wir nicht hinwollen. Nicht für uns selber, sondern für irgendwen anders. Und wir müssen die Augen offen halten. Weil da ist irgendwo jemand, der Jesus nicht kennt. Und deswegen müssen wir manchmal auch nach Rishikesh. Abschließende Erfahrung. Wir waren im Himalaya wandern. Ich wollte noch mal eine große Gottesbegegnung. Ich wollte so richtig so viel Tamtam. Ne? Kam nicht viel Tamtam. Sondern wir waren dann irgendwann mitten auf dem Berg. Es war Nacht, es war wirklich so kalt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Es war so kalt, dass ich wirklich dachte, ich fühle nichts mehr. Meine Beine waren irgendwie weg. Dann waren da noch überall Ratten und Viecher und es war nicht so, ja. Auf jeden Fall war es wirklich kalt und Markus sagt irgendwann, du musst rauskommen, du musst dir das angucken. Und ich so, ich kann nicht, ich liege hier, ich kann nicht. Er so, doch, du musst jetzt rauskommen. Dann bin ich rausgekrabbelt. Und ich sag euch, ich habe noch nie so einen Sternenhimmel gesehen. Noch nie. Manchmal muss man wirklich lange, lange wandern, lange Wege gehen, lange warten. Und dann siehst du auf einmal diese absolute Schönheit, diese Wunder in der Natur, wo du nur staunen kannst über Gott. Und ich mochte nie klein sein, aber in dem Moment war es so schön, ganz klein zu werden, vor einem großen Gott. Vor einem so großen Gott, der so eine Wahnsinnswelt geschaffen hat. Der hätte auch drei Bäume dahinstellen können. Nein, hat er nicht. Was für ein Wunder diese Welt ist. Und ich stand da und staute und diese Ehrfurcht vor Gott. Ich habe das zum ersten Mal wirklich im Herzen gehabt, was ich sonst in meinem Kopf wusste. Es gibt einen großen Gott. Der ist so riesig. Der ist kaum, der passt hier in meine Birne. Das ist unfassbar, staunen zu lernen über Gott. Und ich habe kein großes Zeichen bekommen. Im Gegenteil, irgendwann auf dem Rückweg hat Gott mich einfach gefragt. Also ich habe eine Stimme in mir gehört. Tabitha, hast du mich lieb? Und das ist das Einzige, was wichtig ist. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, von Herzen, ich habe dich lieb. Und ich will dich lieber haben, weil du hast es wirklich verdient. Du bist so ein großer Gott und ich kann nur staunen über dich. Und ich kann wirklich sagen, es ist so schön, wenn man einen Gott kennt im Herzen, der einen kennt und liebt. Und manchmal schickt Gott uns nach Indien, um etwas zu lernen, was wir woanders nicht lernen. Aber manchmal schickt Gott Indien auch zu uns. Manchmal schickt er eine Krankheit, Schicksalsschläge, Verluste, Tod von einem geliebten Menschen. Er schickt etwas, was wir nicht wollen, was weh tut. Aber er macht das und da bin ich aus meinem Leben fest überzeugt. Bei mir hat er das alles immer nur gemacht, um mir etwas zu zeigen, was ich anders nicht gelernt hätte. Und ich will euch einfach Mut machen, auf Gott zu vertrauen. Jesus kennt dich und liebt dich und er kennt deinen Weg und er wird einen Weg finden, wo du gehen kannst. Und er ist überhaupt kein bisschen langweilig, sondern er ist wirklich groß und er will uns erlösen. Und deswegen lese ich euch jetzt noch mein Lieblingsgedicht vor. Es ist ein altes Lied von Paul Gerhardt. Vielleicht kennt ihr es, es ist schon lange her. Der Mann hat echt viel erlebt. Ich glaube, 4 von 5 Kindern sind gestorben. Pest, 30-jähriger Krieg, also der weiß, was Leiden ist. Und ich lese euch das einfach vor. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden. Gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. bist du doch nicht Regenze, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Ja, das kann ich euch nur wünschen vom ganzen Herzen, dass ihr das auch erlebt. Dass Gott da ist, dass Jesus euch ganz tiefen Frieden gibt. Und es ist nicht immer leicht, bei mir auch nicht. Ich habe in den letzten Jahren auch nach Indien noch ziemlich viel Mist erlebt. Krankheit, meinen Job verloren. Aber das Schöne ist, ich habe einen anderen Boden unter den Füßen. Weil Jesus jetzt bei mir im Herzen ist, weil er mich lieb hat, weil er mich kennt und er wird mich ans Ziel bringen. Und wenn wir sterben, dann rennen wir in seine Arme. Und da gibt es kein Leid mehr, kein Tränen mehr. Und das ist ein großer Gewinn.
Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist die Sportjournalistin, Läuferin, Bloggerin Tabitha Bühne. Die Kraft der Auferstehung, mein Lauf mit Gott, so die Überschrift über dem Standpunkt am Sonntagabend. Halleluja, Christus ist auferstanden. So haben wir gesungen heute Morgen, wahrhaft auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Tabitha, du hast uns gerade mitgenommen in dein bewegtes Leben, deinen Lauf, so nenne ich es mal, mit Gott, weil du bist ja auch eine Läuferin. Was es damit auf sich hat, das möchte ich nachher von dir wissen. Und die Kraft der Auferstehung, die war regelrecht spürbar und berührend, auch die Worte aus dem doch recht bekannten Lied von Paul Gerhardt, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Aber dennoch, nachdem du Gott sozusagen gefunden hast oder er dich auch gefunden hat und auch viel Heilung geschehen ist, hast du trotzdem jetzt für kürzester Zeit doch auch Krankheit erlebt, Jobverlust, wie du das eben gesagt hast. Aber ich habe anderen Boden unter den Füßen. Das ist mir jetzt noch so im Ohr geblieben. Was ist denn jetzt anders an dem Boden, den du jetzt unter den Füßen hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja, dass wir immer in Etappen lernen, ne? Und auch in Schüben wachsen. Manchmal hat man ja das Gefühl, es geht gar nicht vorwärts. Und gerade was Vertrauen betrifft, war das bei mir wirklich auch ein langer Weg. Und ich habe halt in Indien diese 3 Jahre so viel gelernt und oft die Zähne zusammengebissen und habe wirklich körperlich auch sehr gelitten unter vielen Dingen und auch viel aufzuholen gehabt an Verdauungsarbeit, an die ganzen Eindrücke. Und ja, gesundheitlich war das dann wirklich schwierig. Also ich kam zurück und habe dann tatsächlich viele Krankheiten gehabt, auch Entzündungsprozesse. Und ich bin ja eigentlich Sportlerin. Ich bin eigentlich gewohnt, dass mein Körper funktioniert und ich erzähle den Leuten, wie sie gesund und fröhlich durchs Leben rennen und noch fitter werden. Und auf einmal nahm mir Gott dann halt diese Gesundheit weg. Das ist für mich immer so meine Tankstelle. Das Laufen ging nicht mehr. Ich war schwach, ich konnte mir nicht helfen. Und dieser Kontrollverlust, den hatte ich ja schon ein paar Mal in meinem Leben, aber eben noch nicht auf so eine Art. Also dieses so lange Schmerzen zu haben. Wenn man Schmerzen hat, ist Gott manchmal weit weg. Also ich habe das auch gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott ist so weit weg. Und da durchzugehen und trotzdem immer, wenn es ganz, ganz schlimm war, zu sagen, Herr, ich liege in deiner Hand, ich habe nichts unter Kontrolle, ich weiß nicht, was aus mir wird, aber ich falle nicht tiefer als in deine Hand. Du hast versprochen, du bist da und wenn ich sterbe, bin ich bei dir, dann ist eh der ganze Mist vorbei und das ganze Leid, aber ich halte mich jetzt nicht mehr an mir selber fest. Und das war so schwer, weil ich alles lieber selber unter Kontrolle habe, mir selber lieber helfe. Ich kann nicht gut um Hilfe bitten. Ich mag das nicht, wenn ich schwach bin. Ich habe wirklich nochmal lernen müssen, auf Gott wirklich, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen zu vertrauen, auch was meine Gesundheit betrifft. Also alle Prozesse, die ich vorher schon hatte, wo ich dachte, so jetzt, ja, ich bin mit beiden Beinen jetzt fest im Leben, ja von wegen. Da kam auf einmal dieser Krankheitsprozess und dann auch eben, dass ich meinen Job verloren habe, ein Start-up gegründet habe, natürlich wieder viel zu viel auf einmal. Dieser Boden, der halt dann da war, vor allem nach diesem langen Prozess der Krankheit, wo ich wirklich einfach so schwach war, dass ich oft nicht wusste, wie ich jetzt überhaupt noch glauben und weitermachen soll. Aber einfach dieses Festhalten an Jesus, an seinen Worten, dass meine Gefühle nicht das sind, was jetzt zählt. Ich bin sehr gefühlsbetont und ich denke immer, meine Gefühle sind wahr, aber letztendlich stimmen die oft nicht, sondern ich verlasse mich auf Jesus. Er hat mir versprochen, er ist bei mir bis zum Ende und er wird mich erlösen von allem Bösen und von allem Schmerz. Und er trägt mich und er liebt mich, auch wenn ich das gerade nicht fühle. Und das musste ich dann nochmal erleben. Und der Boden ist fester in dem Sinne, dass mich nichts mehr umschmeißt. Ich selbst in dieser Krankheitsphase, wo ich so Zweifel und Probleme hatte wieder, wusste ich ganz genau, dass Gott trotzdem da ist, dass er, auch wenn ich nichts fühle, dass er da ist. Und das hatte ich, früher war ich sehr schwankend immer. Also mich hat schnell was umgeweht, auch gefühlstechnisch. Und jetzt ist es so, dass ich weiß, egal was kommt, Gott trägt mich, er hat es versprochen, er hält sein Wort. Ich kann mich auf ihn mehr verlassen als auf mich selber. Und vor allem die Zweifel, die waren früher immer sehr, sehr lang. Und auch die, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer was Böses über mich gesagt hat, irgendwo im Internet einen Verriss über mein Buch geschrieben hat, da habe ich teilweise Monate, Jahre gebraucht, um diese Worte loszuwerden, weil die mich verfolgt haben. Also Zweifel an mir selber, das hat ewig gedauert. Und jetzt war es so, das war total die Erleichterung, dass da wieder mal jemand kam, der mich kritisiert hat, auch öffentlich sehr, sehr fies, also wirklich auf eine Art, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie kann man so böse sein? Der rief dann sogar bei mir an und machte mich nieder. Und das Schöne ist, es tat weh, aber nach einem Tag war das weg. Ich war frei, ich habe mich gefreut über so viel Schönes in der Welt, habe gestaunt wieder, weil ich gelernt habe, und das ist, glaube ich, das, was total kostbar ist, weil ich gelernt habe, dass Gott groß ist, dass ich über ihn staunen kann, dass er mich lieb hat und dass alles, was an schlimmen Dingen passiert, mich nicht umwerfen muss, weil er ist ja da und er sieht das und er will für Gerechtigkeit sorgen und dieses kindliche Vertrauen und zu wissen, okay, es wird immer wieder Schwierigkeiten geben, aber das ist gar nicht so schlimm, weil mein Wert hängt nicht davon ab, was irgendwelche Leute sagen. Diese Dauer von den Windstößen, die Intensität ist immer noch da, aber die Dauer, bis ich mich wieder aufrappel, also wir sind ja auch beim Thema Auferstehung, bis ich wieder sozusagen wie so ein Baum das, oder so eine Pflanze, die geknickt ist und sich wieder aufrichtet, die Zeit ist viel kürzer als früher. Und das macht mir so viel Mut, weil ich denke, oh, das ist schön. Wenn man merkt, die Regenerationsprozesse der Seele sind anders als früher. Und mein Gott ist viel größer und ich kann mich auf ihn verlassen, egal was passiert. Und das ist herrlich.
Und es gibt wirklich eine Auferstehung, es gibt Veränderung, auch wenn wir anderes Denken kennen. Auch du kennst anderes Denken. Du bist eigentlich, ja, könnte man sagen, eine Macherin geworden. Das haben wir ja eben auch schon gehört in deinem Vortrag. Du hast Medienwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Medienplanung und Entwicklung. Du hast praktische Erfahrungen gesammelt, auch beim sauerländischen Lokalzeitung, meiner Zagenzeitung, so hieß die Zeitung, oder beim Lokalsender Radio Siegen, bist sozusagen auch eine Kollegin. Du hast dann probiert, auch Filme zu drehen, einen Drehbuch für einen Thriller hast du geschrieben, hast du ja eben schon sehr anschaulich erzählt, dass dann ja ein furchtbares Ereignis sich auch ereignet hat. Und besser gesagt, dann ist es nicht dazu gekommen, dass sich der Regisseur tatsächlich umgebracht hat. Aber das Geld, das war einfach weg, auch dein Honorar, alles weg. Und du musstest wieder neu aufstehen. Man könnte ja sagen, die Bestimmung des Samenkorns ist nicht Keimruhe, sondern Sterben, um zu leben. Und so wie es ja auch in der Heiligen Schrift steht, dass der alte Mensch sterben muss, damit der neue Mensch aus Christus heraus in uns leben kann. Und immer wieder tagtäglich ist das spürbar, diese kleinen Tode auch, dieses kleine Nachgeben, immer wieder in die Vergebung gehen, immer wieder neu auferstehen. Was würdest du sagen, wann war deine erste richtig so bewusste Auferstehung?
Boah, das ist echt eine schwere Frage. Also ich finde, aufstehen tue ich ziemlich oft. Also ich wurde oft umgeschmissen und bin wieder aufgestanden. Aber auf erstehen ist ja was, da muss man erst mal merken, dass man tot ist. Das ist bei mir oft so gewesen, dass ich das gar nicht wahrhaben wollte, dass ich vielleicht Erlösung brauche und jemand, der mich erlöst oder zum Auferstehen bringt, weil alleine können wir ja nicht auferstehen. Da muss ja schon Wunder passieren. Und bei mir war es oft so, dass ich eigentlich ja zum einen nicht zugeben wollte, dass ich tot bin, dass ich gerade liege und nicht mich selber aufrichten kann, sondern dafür Gott brauche. Aber bei mir war schon ganz, ganz früh, schon als kleines Kind, eine riesen Angst vorm Tod und die große Sehnsucht, irgendwas dagegen tun zu können. Also ich weiß noch, wie ich als Kind nach dem Regen auf die Straßen gelaufen bin bei uns und habe versucht, so viele Regenwürmer wie möglich irgendwie zu retten, die da lagen, weil ich wusste, die sterben und die stehen dann nicht mehr auf. Und ich wollte nicht, dass die sterben. Und ich habe ja echt viel mit dem Tod zu tun gehabt, wo meine Freundin ermordet wurde, wo meine Ziege von meinem Pony, das Pony hat die Ziege quasi umgebracht. Also ich habe ziemlich viel mit dem Tod erlebt und auch oft gedacht, boah, ich muss jetzt was dagegen tun, gegen den Tod. Auch Leute erlebt, die nicht sterben konnten, die so eine Angst hatten davor, was danach kommt. Meine eigene erste Auferstehung war, glaube ich, wirklich sozusagen ja meine erste Bekehrung in dem Sinne, dass ich vor Gott getreten bin und gesagt habe, ich bin schwach, ich brauche deine Erlösung und glaube an dich. Das war tatsächlich erst, glaube ich, erstmal als Kind, wo ich merkte, meine Freundin ist ermordet und ich brauche Gott. Und gleichzeitig war es aber auch ein Wegrennen vor Gott. Also es war keine richtige Auferstehung. Ich glaube, meine erste echte Auferstehung war nach dem Horrorfilm, wo ich bei meinem Hausarzt saß und wusste, ich bin tot. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kontrolle, ich bin tot. Und ich kann jetzt nur durch ein Wunder, durch Gottes Hilfe auferstehen. Also ich glaube, Nietzsche hat das mal gesagt, nur da, wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen. Ne? Also da, wo man wirklich merkt, man ist jetzt tot. Also ich musste, glaube ich, relativ viele Untergänge erleben, bis ich reif genug war dafür zu merken, ich brauche Gott, ich brauche eine Auferstehung. Aber aufgestanden bin ich in meinem Leben ziemlich oft. Aber eine richtige Auferstehung, glaube ich, das war die erste mit meiner Umkehr wieder zu Gott. Ja.
Und hattest du, kann man das jetzt so in der Rückschau fragen, hattest du Angst vor dem inneren Sterben?
Ja, total. Total. Ich hatte Angst davor, die Kontrolle abzugeben. Angst davor, wer ich dann bin. Also ich hatte auch als Kind, ich habe sehr viel Fantasie, das macht manchmal nicht besser. Ich hatte oft Angst, wie das ist. Also allein das Schlafen war für mich manchmal schwierig. Weil wenn du einschläfst, ist es ja auch ein kleiner Tod, weil du weißt nicht, was passiert dann, dann ist es dunkel, wache ich wieder auf. Also ich hatte schon als Kind oft das Gefühl, boah, was passiert denn? Ich kann doch jetzt nicht einfach die Augen zumachen. Was ist, wenn ich morgen nicht aufwache? Ich hatte Angst vor dem Kontrollverlust. Ich hatte Angst davor, was dann aus mir wird. Ich glaube, je weniger man Gott kennt, desto schwieriger ist das Sterben auch. Egal in welcher Art, auch das innere Sterben. Zu merken, das ist was eigentlich was Gutes. Wie du sagtest, mit den Samenkorn, das bringt nichts, sich an was zu klammern, was ja eigentlich keine Zukunft hat. Ne? Aber wir kennen ja auch nur dieses vergängliche Leben und klammern uns daran. Und so ging es mir halt auch, dass ich unbedingt dieses Leben leben wollte und eigentlich den Tod und alles, was damit zu tun hat, oft versucht habe, irgendwie ihn zu überlisten. Also meine Angst vorm Tod habe ich ja dann auch sehr bewusst und konfrontativ versucht irgendwie zu beseitigen. Also dass ich zum Beispiel trotz Höhenangst aus irgendwelchen Flugzeugen mit Fallschirm gesprungen bin oder so.
Ui.
Oder Bungee-Jumping da in Costa Rica von einer Brücke, von einem LKW da. Also total verrückt. Das macht man eigentlich nicht, wenn man Angst hat vom Tod. Aber ich habe oft so extreme Sachen gemacht, um mir zu beweisen, dass ich keine Angst habe. Und dass ich dann, da hat man ja so viel Adrenalin und es ist ja irre, was da alles passiert im Körper. Aber dieses Sterben lernen, oder diese inneren Tode, das war bei mir auch wirklich ein Prozess, mich dem Thema überhaupt mal zu stellen, ne? Weil in Deutschland verdrängen wir das ja auch total. Also das ist ja was, also es hat ja einen Grund, warum auch in Krankenhäusern, da sind ja die Orte, wo man die Toten aufbewahrt, auch immer so weit unten wie möglich, wo man die nicht sieht. Also das habe ich, glaube ich, auch erst so durch die Zeit in Indien richtig gemerkt, weil einem da der Tod überall ins Gesicht springt, ne? Da muss man sich dann stellen. Ja, also es ist eine komplexe Frage. Also ich hatte viele innere Tode, glaube ich.
Das Erste, was mir einfach so noch in Erinnerung jetzt geblieben ist oder so im Ohr klingt, das war damals, als du dann die Schule gewechselt hast und gesagt hast, da habe ich ein Stück weit auch Leben in die Hand genommen, bin raus aus dieser Opferrolle auch gegangen. Ich bin tätig geworden. Du hast von einem Umstylen dann auch gesprochen. Ich glaube, du hast dann auch einfach etwas auch an deinem Äußeren, den Haaren verändert.
Ja, das war im Grunde so eine Art, ich würde nicht sagen Auferstehung, sondern eher ein Aufstehen, ein Aufbegehren, ein Umdrehen und selber machen. Genau, wie du sagst. Also es war eher so, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand, weil wenn es hart auf hart kommt, hilft mir keiner. Ich muss mich selber retten und habe dann wirklich die Schule gewechselt und eine Komplettüberholung gemacht. Also mich hat man wirklich nicht mehr erkannt teilweise danach. Also ich war jetzt nicht ganz anders, aber schon, wenn man allein die Haarfarbe wechselt und andere Klamotten anzieht und sich auf einmal schminkt und anders ist und ganz viel auch guckt, dass man den Körper irgendwie so trainiert, dass er noch besser ist. Also dieses Optimieren noch, das hat schon dazu geführt, dass ja eine gewisse Art von
auch der Kraft, ja.
Ja, irgendwie, es war eher eine ja, man könnte das im Bilde gesprochen eine Auferstehung sein, weil ich vorher wirklich, ich war halt nicht wirklich lebenstauglich mehr. Es hat halt nichts funktioniert. Aber es war eben aus eigener Kraft und es war eigentlich ja auch nur äußerlich. Ne? Die Probleme hatte ich ja trotzdem noch. Aber nach außen hin war es wirklich eine andere Tabitha, sagen wir mal so.
Und dann bist du ja auch irgendwann auch Läuferin geworden.
Ja, genau.
Was war das denn für eine Etappe in deinem Leben? Wie kam das?
Ja, das Laufen habe ich ja schon als Kind viel gemacht, eben um den Bus noch zu kriegen oder wo meine Freundin ermordet worden war, um die Angst abzuschütteln. Also es war wirklich so und da bin ich heute noch dankbar für, dass das Laufen für mich schon immer eben eine der Tankstellen war. Ich bin ja überzeugt, dass Gott jedem ein oder zwei oder drei solche Tankstellen gibt. Und für mich war es halt immer so, dass das Laufen mir geholfen hat, stresslos zu werden, Dinge zu verdauen. Also neben dem Schreiben war für mich Laufen immer die beste Möglichkeit, um abzuschalten, auch um Kraft zu sammeln, um ja fit zu bleiben. Und dass es so richtig extrem wurde, das war eigentlich dann, wo ich hatte ja eine Zeit lang Laufläden auch geleitet und dann Marathons gelaufen. Aber dieses extrem Laufmäßige kam erst mit der Trennung von meinem damaligen Freund, dass ich dann gesagt habe, ich kann jetzt irgendeinen Unsinn bauen oder ich gehe jetzt 100 Kilometer rennen. Und das hat so gut geklappt, dass ich halt dann in einem Jahr, ich weiß nicht wie viele, 12 Marathons und Ultrarennen und Triathlon, Langdistanzen und Etappenläufe in irgendwelchen Bergen. Und ich habe da halt gemerkt, beim Laufen ist es so, dass ich wieder alles unter Kontrolle habe, dass es nur von mir abhängt. Es ist ein Sport, bei dem man ja auch sehr einsam ist. Und da kann mir keiner in die Beine grätschen wie beim Fußball, sondern es kommt ja eigentlich nur auf mich an. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ein anderer schneller ist. Aber letztendlich ist es einfach nur mein Ding. Und das hat dazu geführt, dass ich so ein bisschen, einmal das Mentale, dass ich gemerkt habe, ich kann mich selber zu Sachen bringen, die eigentlich unmenschlich sind. Also jetzt einmal zum Beispiel 174 Kilometer am Stück zu laufen im Kreis. Das ist schon irre.
Im Kreis?
Und es gibt halt, im Kreis, also völlig irre.
Also in einem Stadion?
In so einem Stadion, da war noch so eine kleine Schleife außen, also man ist nicht nur im Stadion, aber fast nur auf einer Tatanbahn gerannt. Puh. Und das halt am Stück, also da wirst du schon, das ist eigentlich...
Wie lange bist du da gelaufen? Wie lange läuft man 175 Kilometer? Das sind ja etliche Stunden.
Ja, das war auch wieder so ein Ding. Das war halt nach der Trennung, wo ich wusste, ich muss jetzt was mit meinen Schmerzen machen. Und ein Freund von mir, dessen Vater hatte das veranstaltet, diesen 24-Stunden-Lauf. Also da läuft man eigentlich in Teams und ab und zu läuft man dann oder man grillt. Es gibt aber auch Einzelstarter. Und ich hatte halt gesagt, ich laufe nur 2-3 Stunden mit, einfach nur, damit ich ihm zeige, hier, ich unterstütze das Rennen. Und bin dann aber, habe angefangen und dann lief ich da halt so rum und merkte, eigentlich ist es doch ganz lustig. Und dann habe ich noch einer Freundin gesagt, die soll mir noch mal irgendwie noch Sachen holen, weil ich wusste, okay, wahrscheinlich laufe ich dann doch ein bisschen länger. Und dann, ja, war ich irgendwie so gut unterwegs und war auch Erste. Und dann dachte ich, ja, jetzt aufzuhören ist auch blöd. Und dann zwischendurch mich auch mal massieren lassen. Aber ich habe halt dann, weil ich in Führung war, gedacht, na, jetzt musst du auch durchrennen. Und dann bin ich halt, ja, ich glaube, ich habe immer noch den Streckenrekord da. Das ist, das war halt so meine Therapie, das Laufen. Also das war irgendwie so das beste Mittel, um die inneren Schmerzen, um alles, den Ballast abzuwerfen. Und ich kann halt auch gut laufen. Das ist irgendwie so, fällt mir sehr leicht. Das Problem ist halt, dass das dann zur Sucht wurde. Also ich habe irgendwann, wenn ich einen Tag nicht laufen konnte, ging es mir schlecht. Und das habe ich dann auch an anderen rausgelassen. Also das Problem ist halt, auch da kann man seinen Körper halt ganz schön kaputt machen. Ne?
Und war Magersucht dann auch ein Thema? Weil bei Magersüchtigen, die haben ja oftmals Bewegungsdrang.
Ja, ich habe schon, das war aber in meiner ersten Beziehung, dass ich mich da ziemlich runtergehungert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich werde dauernd mit anderen verglichen und muss noch dünner werden. Das kam dann auch ein bisschen, dass ich merkte, ich bin jetzt noch schneller. Also je weniger man wiegt, desto schneller ist man ja meistens dann auch. Das Gute ist, du kannst natürlich viel essen, wenn du viel Sport machst. Also es ist so einen gewissen Hang auch dazu. Aber ich war jetzt nicht in dem Sinne magersüchtig, sondern ich habe einen guten Appetit.
Zum Glück, der ist auch geblieben.
Ja, immer noch. Ich muss jetzt immer aufpassen, wo ich nicht mehr so viel laufe, dass ich nicht mehr so viel esse wie früher. Gott sei Dank nicht. Also ich hatte eine Phase mit einer Essstörung, aber die war zum Glück relativ kurz. Mhm. Also die ging wirklich mit der Beziehung einher. Und ich habe auch keine Waage mehr. Ich habe eine Jeans. Wenn die nicht passt, weiß ich, okay. Aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen, zu sagen, nee, ich muss meinen Körper kennen und eine Waage zeigt mir gar nichts, sondern ich muss ein Gefühl dafür bekommen, ne, wie es mir geht.
Das Laufen hat dich dazu gebracht, dass du heute Chefredakteurin bist des digitalen Läufermagazins Runtimes. Worum geht's da in diesem Magazin? Was schreiben die Autoren? Was redigierst du sozusagen?
Ja, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass Laufen gegen alles und jeden hilft. Also wenn man Stress hat oder wenn man Probleme mit Menschen hat oder mit sich selber oder auch zu viel sitzt und so. Also Laufen ist eigentlich eine super Medizin. Ist auch wirklich bewiesen. Also wenn man nur 20 Minuten in den Wald geht und man kann auch ganz langsam laufen, dann ist das schon total hilfreich.
Wenn du jetzt von Laufen sprichst, meinst du also nicht Joggen, sondern auch vielleicht zügiges Spazierengehen?
Das ist auch gut. Also das ist zum Beispiel auch was ich lernen musste. Bewegung ist gesund. Man muss nicht rennen. Genau, man kann auch schnell gehen. Also das ist, ich bin halt jemand, der lieber schneller unterwegs ist, aber gehen und laufen ist beides gut. Also beim Laufen hat man halt mehr Aufprallkräfte, weil man springt. Ich finde, die Endorphinausschüttung ist höher als beim Gehen, zumindest bei mir. Aber eigentlich ist Gehen genauso gut wie Laufen. Also man muss halt nur gucken, dass man dann ein bisschen länger geht, ne? Also
Genau, also eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, als ich noch die Redakteurin der Lebenshilfe war, hat sich ein 90-jähriger Priester bei uns beworben und den haben wir dann auch auf Sendung genommen. Das war Pfarrer Kiem, der ist aber leider vor 2 Jahren verstorben, heimgegangen. Und Pfarrer Kiem hat damals erzählt, sein Gesundheitsrezept war am Tag 1 Stunde spazieren gehen. Also
super.
Genau.
Super. Ja, und das Handy zu Hause lassen am besten.
Ja,
noch.
Sowieso. Ja, oder gute Gespräche dabei führen, die man schon immer wollte und dass man Zeit dabei hat.
Genau, also ich habe mir auch angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich Telefonate habe, dass ich oft sage, nee, du, wir telefonieren und ich gehe in den Wald. Also, oder wenn man Freunde trifft, ne, das zu verbinden. Weil das wirklich gerade in unserer Zeit, wo wir so viel mit den Medien zugange sind und so viel sitzen und so viel auch Medienkonsum, das ist super heilsam. Mhm. Ja, und das versuchen wir halt. Also mit dem Magazin, ich mache da auch einen Podcast und versuche einfach zu helfen, also zum Thema Bewegung, aber auch Ernährung, Motivation. Das ist wirklich so, ich glaube, der Kierkegaard hat das mal gesagt, dass wenn man geht, dass dann alle Probleme kleiner werden. Also sie verschwinden nie ganz, aber es hilft wirklich. Und
das macht den Kopf frei, setzt Endorphine frei, genau.
Genau. Es ist auch körperlich wirklich so, ne? Wir haben ja so viel Anspannung und die lösen sich dann auch mal. Und man kann ja auch mal stehen bleiben und einfach mal riechen und sich Gottes schöne, wunderbare Natur mal angucken und mal einen Baum umarmen oder einfach mal sich freuen und einen genauen Blick nochmal werfen in die Jahreszeit. Und da sieht man ja auch ganz viel Auferstehung. Ne? Ich finde, das ist so krass jetzt in der Natur.
Gerade jetzt, ja.
Oh, das ist doch der Wahnsinn und das ist ein Wunder. Ne? Das ist jedes Jahr, denkt man, meine Güte, ist das alles trostlos und grau. Und mir macht das immer so eine Hoffnung, zu sehen jetzt, genau jetzt, wie du sagst, da kommt wieder Leben in die Bude. Ne? Und das kann bei mir auch so sein. Das ist nicht nur in der Natur, sondern das ist auch bei uns.
Tabitha Bühne ist mein Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb am Ostersonntag. Wir sprechen über die Kraft der Auferstehung, mein Lauf mit Gott. Wir haben eben Ihren Vortrag gehört, den Sie auf dem Glaubensfestival Meer in Augsburg Anfang Januar gegeben hat. Und haben viel schon gehört aus ihrer Lebensgeschichte. Verheiratet ist sie mit Dr. Markus Spieker, Buchautor, bekannt vielleicht auch als ARD-Korrespondent. Heute immer noch auch in den Medien sichtbar und hörbar. Und ihr beide habt eine Leidenschaft, ihr seid Buchautoren, das habt ihr gemeinsam und eines deiner Bücher trägt den Titel Ab morgen bin ich schön und im Untertitel Mein wilder Weg vom Selbstzweifel zur Selbstannahme. Du hast uns eben schon ein Stück teilhaben lassen an den Selbstzweifeln. Dann natürlich auch die Frage, wann und wie hat es Klick gemacht, wann und wie kam so dann auch diese Auferstehung und dieses tiefe Wissen, ich bin geliebt, gewollt von Gott.
Also auch das kam bei mir in Etappen. Ich lerne irgendwie langsamer als andere. Ich glaube, dass diese Begebenheit in den Bergen, wo ich da mit Markus 7 Tage gewandert war, wir wirklich einfach nur müde und kalt und schlapp waren und die Nachtungen waren auch wirklich ziemlich kärglich und ich hatte da wirklich auch, also teilweise mit Ratten und mit Viechern und ohne Toilette und es war wirklich schwierig, dieser lange Weg. Und dann waren wir ja nachts da und haben diesen wahnsinnigen Sternenhimmel gesehen und ich hatte ja wirklich Schmerzen, weil mir so kalt war, dass ich es kaum ausgehalten habe. Und gleichzeitig diese Schönheit. Und ich glaube, das ist für mich ein Moment, der das ganze Bild nicht trifft. Weil ich bin immer jemand, der, ich habe mir immer gewünscht, dass ich sowas ganz Krasses erlebe mit Gott. Irgendwie so ein Tamtam, ne? So richtig großes Erlebnis. Und bei mir war es wirklich einfach nur dieses Kleinwerden, in Anführungszeichen wirklich sterben, Kleinwerden und Gott wird ganz groß auf einmal. Und das ist halt, gerade wenn man diese Sterne sieht da in den Bergen, das kann man auch keinem erzählen oder erklären, wie das aussieht, weil das ist so eine Erhabenheit. Da ist Gott so groß und man ist selber so klein und gar nicht, es macht einem gar nichts aus, weil einfach diese wahnsinnige Schönheit Gottes alles überstrahlt. Und zu wissen, Jesus ist wirklich gestorben für mich, also das kam wirklich ins Herz, was sonst nur im Kopf war. Und ich glaube, das war für mich total die krasseste Auferstehung, zu merken, da ist Gott in all seiner Liebe, in all seiner Schönheit und das Einzige, was der von mir will, ist, dass ich ihn lieb habe. Das ist die einzige Frage, die er mir gestellt hat, während der ganzen Zeit dort in den Bergen. Hast du mich lieb? Dieses Gefühl, es gibt so einen Gott, der so groß ist, der so eine Macht hat, der nicht in meinen Verstand passt, den ich nicht verstehen kann. Und der liebt mich. Das ist ja kaum zu fassen. Und das wirklich zu erleben, also an Haut und Haaren zu erleben, weil ich stand da wirklich und habe gezittert wie eine Verrückte. Mhm. Es war kein großer Moment, es war kein großes Erlebnis, sondern eher was ganz Kleines im Herzen, weil bei mir das immer alles sehr kopflastig war und ich eigentlich eben dadurch, dass ich nicht gut vertrauen kann, dieses Staunen über Gottes Größe in dem Moment hatte. Und das war, glaube ich, so, ja, die Auferstehung für mich, dass ich weiß, er hat alles gemacht. Ich muss gar nichts mehr tun. Ich muss nicht weiter versuchen, mich selbst zu optimieren und zu retten und mich selbst zu erlösen, sondern er hat schon alles gemacht. Ich brauche eigentlich nur wie ein Kind in seine Arme springen. Und das ist aber manchmal der schwierigste Schritt. Und das kann man erst, wenn man staunt. Man kann erst loslassen, wenn was so stark ist, dass man sich auch fallen lassen kann. Diesen starken, großen Gott habe ich da gesehen. Das würde ich sagen, war so dieser Moment.
Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, der hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Doch das braucht doch Mut, oder?
Ja, vor allem man muss ja dann zurückgucken, um es zu verstehen. Und ich glaube, wir haben manchmal Angst davor zu gucken, was da war. Und auch vorwärts zu gehen macht auch Angst, weil man nicht weiß, was kommt. Das Leben ist ja auch wirklich ein Ungewiss, teilweise schwierig, sich darauf einzulassen. Ich glaube aber schon, dass für mich zum Beispiel jetzt viele Dinge in der Rückschau Sinn machen. Ich habe mich oft gefragt, warum muss das passieren? Warum muss mir das passieren? Warum muss ich nach Indien? Ich wollte doch nie nach Indien. Warum sind wir nicht nach Amerika?
Ja, oder anders, würdest du heute immer noch sagen, der Job als Model war ein Unfall?
Nee. Also ich halte grundsätzlich für nichts mehr für einen Unfall. Ich glaube tatsächlich, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen kann. Also das hätte ich früher nicht gesagt, dass das stimmt. Mhm. Ich glaube heute, alles, was passiert ist in meinem Leben, hatte einen Sinn. Und in der Rückschau macht alles auch im Gesamten Sinn. Also mir haben ganz viele Leute jetzt zum Beispiel auch nach dem Vortrag gesagt, das ist so krass, wie man Gottes Handschrift in deinem Leben sieht. Das hätte ich aber in den Stationen nicht gedacht. Ich habe mich so oft von Gott verlassen gefühlt. Also jetzt in Indien dachte ich wirklich oft, warum denn jetzt ausgerechnet das? Das ist doch viel zu extrem, das halte ich doch gar nicht aus. Aber ich habe oft das gebraucht, was ich nicht wollte, um was zu lernen, was mir jetzt hilft. Und die Modelzeit zum Beispiel, die war für mich total wichtig. Zum einen habe ich da viel über Menschen gelernt und über mich. Und auch dieses, wir denken ja immer, wir müssen noch schöner sein und noch besser und noch stärker. Dabei ist die Vergänglichkeit allgegenwärtig. Also man kann eigentlich nur verlieren, ne, wenn man sich vergleicht. Mhm. Also die Modelzeit war ganz sicher kein Unfall. Sie war wie alles in meinem Leben immer ein Schritt, wie so eine Heldenreise. Sie war ein Kapitel in einer Reise, die ich machen müsste, weil ich mich sonst wahrscheinlich nicht die Person wäre heute, die ich bin, wenn ich das nicht auch erlebt hätte in irgendeiner Weise. Wobei ich nicht sage, dass man alles erlebt haben muss. Also es gibt auch Dinge, wo ich mir im Nachhinein sage, das hättest du vielleicht mal lassen können. Also.
Und wer jetzt irgendwie neugierig auch geworden ist auf Indien und was du da erlebt hast, du warst ja mit deinem Mann Markus 3 Jahre lang in Indien, dem Autor, Journalisten und promovierten Historiker. Damals war er ARD-Korrespondent dort. Und du hast das niedergeschrieben in dem Buch Mit Sari auf Safari, wie Indien mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Also ich habe mir sagen lassen, das wäre gut und kurzweilig zu lesen, das Buch.
Genau. Ja, und das macht total Sinn. Also gerade wenn man denkt, so Deutschland ist so furchtbar und alles ist so schwierig. Also mir hat Indien echt geholfen, dankbarer auch zu werden. Da sind so viele lustige und schräge und auch schreckliche, aber so viel passiert. Das ist einfach, also wenn man mal einfach Ablenkung braucht oder auch mal wieder dankbar werden will, also ist jetzt noch so, dass ich jeden Morgen das Fenster aufreiße, Juhu rufe und meine Nachbarn denken, ich habe einen an der Waffel, aber ich freue mich so über die frische Luft und über das saubere Wasser und dass ich abends hier rumlaufen kann, ohne Angst zu haben und dass auch die Würde des Menschen unantastbar ist, dass das noch gilt. Also es gibt so viele Dinge, die, wenn man sich damit mal beschäftigt, man sieht ein bisschen klarer. Also mir hat Indien echt sehr geholfen. Ich glaube, das Lesen hilft manchmal auch, um sein Herz und seinen Kopf wieder zu sortieren so ein bisschen.
Genau, und wenn du sagst, ich reiß mein Fenster auf, dann ist das in Mark Kleeberg bei Leipzig. Dort hat es euch hin verschlagen. Genau, nicht mehr im Sauerland und nicht mehr in Recklinghausen, sondern jetzt im Leipziger Raum. Ja, zum Abschluss nochmal, den Titel möchte ich nochmal aufgreifen, unserer heutigen Ostersonntag-Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Die Kraft der Auferstehung, mein Lauf mit Gott, Tabitha Bühne. Welche Kraft liegt für dich immer wieder in der Auferstehung? Wo möchtest du Menschen, ob jung oder alt, Mut machen? Denn auf der Mehrkonferenz haben wir alle an deinen Lippen geklebt, egal welchen Alters. Was heißt es für dich, auch dann angekommen zu sein, aufzuerstehen und anzukommen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich und bleibt, das Vertrauen zu haben, dass Jesus wirklich, dass das wirklich wahr ist, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist. Wenn das wirklich deutlich wird, also wenn das mir auch in meinem Herzen groß wird, dass Jesus wirklich, dass das wirklich wahr ist, das ist ja unglaublich, wenn das stimmt, dass er uns eine Wohnung macht im Himmel, dann brauchen wir wirklich keine Angst haben. Dann brauchen wir eigentlich vor niemanden und nichts Angst haben, weil wir werden zwar sterben, aber wir werden bei ihm sein. Und das muss ich mir zum Beispiel oder darf ich mir jeden Morgen klar machen, dass ich weiß, egal was heute passiert, ich werde bei Jesus sein und er ist bei mir und er trägt mich durch und er hilft mir jeden Tag wieder aufzustehen oder aufzuerstehen. Und das Sterben, das kleine Sterben, die kleinen Tode gehören dazu, damit ich näher komme zu ihm. Also dieses, das, was einem Angst macht, das, was uns schwerfällt, das Loslassen, das Fallenlassen, das uns in Gottes Arme schmeißen, das ist das Schönste und Beängstigendste zugleich. Aber wenn wir uns nicht trauen, loszulassen, wenn wir uns nicht trauen, uns auf ihn zu verlassen, dann werden wir viele, 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 viele tolle Sachen gar nicht erleben. Und der Tod und das Schwierige, das wirft alles Schatten in diese Welt, in unser Leben, aber es gibt ein Licht, das mit aller Endgültigkeit die Dunkelheit überwinden wird und darauf sich zu verlassen und wirklich über das Staunen, über diese große Freude, Gott zu erleben. Und ich glaube, das ist eben, zumindest wünsche ich uns das allen, dass wir einfach jeden Tag über Gott staunen, dass er uns groß wird und dass das Schwierige in unserem Leben, die Schmerzen, das Leid, Menschen, Orte, das, was kommt, was wir eigentlich nicht wollen, dass genau das vielleicht dazu dient, dass wir auferstehen können, dass wieder was Neues lebendig wird, dass Sachen aufgekratzt werden, die uns wehtun, dass wir runtergeschmissen werden von unserem Sockel oder das, was passiert, womit wir nicht gerechnet haben, was nicht auf unserem Plan stand, dass genau das vielleicht nötig ist, damit wir sterben, aber auch auferstehen können durch Gottes Gnade. Also dieses Verlass dich nicht auf dich selber, das hilft uns allen nichts. Wir können uns selber nicht retten. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall und allen Hörern, dass wir das lernen, dass Gott viel größer ist als wir, dass wir seine Wege nicht verstehen, aber dass das, was er gesagt hat, stimmt. Und ihn jeden Tag wirklich einladen, auch Bibel lesen. Also für mich ist Bibel lesen seit ein paar Jahren eine große Freude. Das war früher auch nicht so. Ich habe das Buch überhaupt nicht gemocht. Ihn wirklich immer besser kennenzulernen, eine Beziehung zu haben mit ihm, das führt ja eigentlich erst zur Auferstehung. Also wenn Jesus nicht unser persönlicher Freund und Heiland ist, dann bringt ja alles nichts, was wir machen. Ne? Dann können wir nicht auferstehen. Von alleine wird da nichts. Ja.
Das nehmen wir als Abschlusswort. Von alleine wird das nichts. Wir brauchen einfach Gott, einen Anker in unserem Leben, Jesus Christus, den auferstandenen Herrn, der von den Toten auferstanden ist. Das haben wir heute gefeiert und gesungen. Halleluja, Gott ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Und ich danke dir ganz sehr, Tabitha, dass du dir jetzt für uns Zeit genommen hast. Alles Gute für dich und auch noch reich gesegnete Osterfeiertage dir.
Ach, vielen Dank und euch auch allen. Ganz, ganz, ganz viel Freude und Gottes Segen. Und viele Wunder, viele kleine Wunder heute und morgen.
Amen. Ade. Und damit möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mit ein paar Hinweisen, natürlich auch auf die Veröffentlichungen von Tabitha Bühner auf ihre Homepage, das Hörspiel Die kleine Pflaume Flodderich oder auch ihre beiden Bücher mit Sari auf Safari oder Ab morgen bin ich schön, empfehlenswerte Literatur, aufbauend, ernst, aber auch humorvoll geschrieben. Ich bin Sabine Böhler und möchte mich von Ihnen verabschieden. Wenn Sie den jetzigen Standpunkt nachhören wollen, sei Ihnen unsere Homepage ans Herz gelegt, www.horeb.org/mediathek. Gehen Sie auch gerne ins Infofeld zur heutigen Sendung. Dort finden Sie Infos zu meinem heutigen Gast, Tabitha Bühne. Die Kraft der Auferstehung. Mein Lauf mit Gott war das. Behüt Sie Gott. Haben Sie noch einen guten Abend.